Immobilien 2024, Geldgrab oder Goldgrube? Darum soll es heute gehen. Die Immobilie ist ja des Deutschen liebstes Anlageprodukt, wenn man es selber bewohnt. Viele wollen in jungen Jahren ein Eigenheim erwerben, das sie selber bewohnen, überschulden sich mit mehreren hunderttausend Euro und glauben, sie machen damit einen guten Schnitt. Doch die Erfahrung zeigt, dass viele junge Familien in den kommenden Jahren daran leider krepieren, weil sie die Kalkulation falsch aufgebaut haben. Ich möchte heute mal mit dir so ein bisschen das Thema Deep Dive reingehen, dass wir mal ein paar Fragen aus der Community durchgehen. Ich gebe dir ein paar Gedanken meinerseits dazu. Und alles, was ich heute sage, hat natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Mir geht es darum, dir an der einen oder anderen Stelle einen entsprechenden Impuls zu geben, was du vielleicht bisher bei dir in der Überlegung oder auch in der damaligen Entscheidung nicht berücksichtigt hast, was du jetzt noch vielleicht korrigieren kannst. Also die erste Frage, die ich mir erreicht hatte, war: Lohnt es sich 2024 noch, eine Immobilie zu kaufen oder zu bauen? Das ist jetzt eine sehr allgemeine Apothekerfrage. Jetzt ist ja die Frage, wo möchtest du bauen? In einer 500-Seelen-Gemeinde oder mitten in München City? Unterschiedlicher könnte das Ganze nicht sein. Also wichtig ist erstmal zu wissen, egal ob du jetzt das auf dem Dorf, städtisch oder Großstadt, du musst es dir wirtschaftlich leisten können. Ich selber bin kein Freund davon, ein Eigenheim selber zu bewohnen, einfach aus dem Grund, du hast ja keine Möglichkeiten, steuerlich irgendwas abzusetzen. Andersrum, wenn du vermieten würdest, kannst du ja die Abnutzung des Gebäudes abschreiben. Dann hast du nochmal Reparaturen, die du absetzen kannst. Du kannst entsprechende Zinsen absetzen. Und faktisch ist es ja so, dass dein Mieter deinen Vermögensgegenstand abbezahlt. Klar, jetzt musst du auch selber eine Miete bezahlen, keine Frage. Aber deswegen solltest du halt grundsätzlich dir eines berücksichtigen. Wenn du halt bauen oder kaufen möchtest, solltest du das immer, ich betone immer, mit einer entsprechenden Rate machen, die du auf jeden Fall in jeder Lebenslage zahlen kannst. Ich habe in den letzten Jahren viele, viele junge Familien beraten zum Thema Finanzen und ich habe auch zum Thema Immobilien denen was mit auf den Weg gegeben, weil ich darf ja rechnen. Ich habe jetzt nicht beraten zum Thema Finanzierung, wir haben mal einzelne Szenarien durchgestellt oder durchgerechnet, besser gesagt. Da kam halt zu Trage, dass ich gesagt habe, hey, das ist so spitz bei euch kalkuliert, ich würde euch abraten davon, diesen Weg ins Eigenheim zu gehen. So, und kannst dir vorstellen, was passiert ist. Ich war der böse Bub gewesen, ich will ihnen den Traum vom Eigenheim nehmen und dann sind sie irgendwo anders hingelaufen. Derjenige hat gesehen, er kann Geld verdienen, hat das dann irgendwie Spitzkante alles dargestellt. Ja, und dann kommt es, wie es kommen muss. Das erste Kind kommt, das zweite Kind kommt und dann kommen die finanziellen Schwierigkeiten. Haben wir damals alles besprochen. Und dann kommen halt die Anrufe nach dem Motto, hey Sven, wir haben vor ein paar Jahren mal gesprochen, kannst dich vielleicht erinnern, wir haben ein Problem. Was denn? Ja, wir haben ein Problem mit der Bank gerade, weil wir die Rate nicht bezahlen können. Ja. Wie damals besprochen, leider nicht drauf gehört auf den bösen Onkel. Und dann sind sie halt da leider baden gegangen. Und man muss ja auch dazu sagen, dass ja die Immobilie, wenn es dann zu einer Trennung kommen sollte, weil Geld ist ja oft ein Trennungsthema, die Immobilie oft ein Objekt ist, was zu riesengroßen Defiziten führt, nämlich beim Thema Vermögen. Wenn du einen Notverkauf hast, hast du das Thema Vorfälligkeit bei der Bank. Du kriegst vielleicht nicht mehr den Preis, den du damals bezahlt hast für den Bau oder für den Kauf. Du hast Nebenkosten gehabt, die ja teilweise im hohen fünfstelligen Bereich sind, die du ja erstmal wieder reinholen musst in dem Moment. Schau mal, in NRW haben wir 6,5% Grunderwerbsteuer. Dann hast du Notargerichtskosten, vielleicht noch eine Maklerprovision obendrauf. Das ist ja weit über 10% Fixkosten. Jetzt lass mal eine Immobilie hier bei uns in der Region 400.000, 500.000 Euro kosten, dann zahlst du 50.000 Euro. Also hier, so ein Batzen, nur an Fixkosten, an Behörden, an Dienstleister und an den Staat. Und du hast erstmal nichts. Deswegen, du musst in so einer Kalkulation wirklich alles einfließen lassen, in Szenarien rechnen und dann kann man sagen, lohnt sich oder lohnt sich nicht. Aber wie bereits gesagt, ich bin ein Freund davon, das zu vermieten, wenn du was machen möchtest. Und wenn du was machen möchtest zur Vermietung, fang direkt richtig an mit mehreren Objekten und nicht ein Objekt, weil wenn du da einen falschen Mieter drin hast, dann zerlegt es sich ganz schnell. Dann war die Frage gewesen, was sollte man unbedingt beachten, im Hinterkopf behalten, wenn ich eine Immobilie kaufen oder bauen möchte? Habe ich gerade schon so fast schon alles mit gesagt. Wenn du bauen oder kaufen möchtest, nehme bitte immer beim Bestandsobjekt jemanden mit, der fachliches Auge dafür hat. Du gehst durch und bist emotional getrieben. Du sagst, wow, super Objekt, unser Traumobjekt. Jetzt siehst du aber vielleicht nicht den einen oder anderen Mängel oder Mangel. Und diese Mängel in Mehrzahl können am Ende sehr teuer für dich werden. Deswegen nimm immer einen Experten mit, der vielleicht Bausachverständiger ist Und der geht mal mit dir durch und du machst dann den emotionalen Part und er macht den objektiven Part in dem Moment. Und dieser Tipp hat auch schon dem einen oder anderen Kunden in der Vergangenheit eine Fehlentscheidung erspart und auch dann einige 10 oder 100.000 Euro an Vermögen, die er hätte verbrannt in dem Moment. Von daher, du musst halt sehen, die Immobilie ist ein rein emotionales Thema. Viele in deinem Umfeld sind vielleicht auf dem Punkt und sagen, hey, super, wir machen das alles, die Bank hat finanziert und hin und her. Ja, es gibt ja auch durchaus Mama, Papa, Oma, Opa, die irgendwo vielleicht ein bisschen ja locker mit dem Geld umgehen und sagen, hier hast du mal ein bisschen was und dann hat man vielleicht noch so einen kleinen Teil zu finanzieren. Aber es wird auch nicht alles immer erzählt, weil über Geld spricht man bekanntermaßen nicht. Und wenn du jetzt in so einer Situation bist, dass du ein Objekt kaufen könntest, es aber Spitzkante ist, dann wirst du in der Regel emotional dazu tendieren und sagen, okay, das mache ich jetzt einfach, weil alle in meinem Umfeld machen es ja auch, weil du willst ja nicht anders sein als die anderen. So, und das ist ja ein gewisser sozialer Druck, wie ich immer sage. Deswegen lasse ich da nicht von irgendwie deinem Umfeld, Familie und so weiter beeinträchtigen, sondern geh für dich rational an das Thema ran und mach dir selber keinen Druck dabei. Das ist ganz, ganz wichtig. So, nächste Frage. Die Entscheidung, eine Immobilie zu kaufen oder zu bauen, ist eine größte oder die größte finanzielle Entscheidung im Leben. Doch was spricht dafür und was dagegen, gerade jetzt dieses Abenteuer zu starten? Was spricht jetzt dafür oder dagegen? Also, fangen wir an dagegen. Dagegen spricht auf jeden Fall die aktuelle unsichere wirtschaftliche Lage bei uns in Deutschland. Also Deutschland ist das einzigste Land in Europa, was kein Wirtschaftswachstum hat. Viele Unternehmen wandern aus Deutschland ab, aufgrund von gewissen Umständen. Und gerade wenn du jetzt vielleicht in einem größeren Unternehmen arbeitest oder in einer Kette dieser größeren Unternehmen, dann ist halt die Frage, ist dein Arbeitsplatz so sicher? So, und du musst ja so sehen, wenn du jetzt eine Immobilie kaufst, dann ist es ja eine Entscheidung für die nächsten 10 Jahre mindestens, wo ein Darlehensvertrag ja läuft. Du kannst ja nach 10 Jahren und 6 Monaten kündigen, nach Paragraph 489 Absatz 2 BGB, glaube ich, auf jeden Fall 489. Das heißt, 10 Jahre musst du das Ding sowieso halten. So, und jetzt sehe ich ja oft die Situation, dass viele alles, was sie an Geld haben, reinschmeißen in die Immobilie. Dann werden Kalkulationen falsch gemacht. Es wird zu gut gerechnet. Man will ja nicht zu viel finanzieren und am Ende musst du teuer nachfinanzieren. So, auf jeden Fall spricht dagegen die aktuelle wirtschaftliche unsichere Lage, Punkt 1. Punkt 2, wir haben eine relative Unsicherheit, was das Thema Zinsen angeht in Zukunft. Also die einen sagen, Zinsen gehen rauf, die anderen sagen, Zinsen gehen runter. Wenn jetzt es so wäre, und das weiß ich jetzt aus aktuellen Fällen, die Banken machen 10, maximal 15 Jahre Finanzierungszeit, musst du auch in Szenarien denken, was wäre in 10 oder 15 Jahren, wenn der Zins bei x Prozent liegen würde. Also wirklich mal Worst Case gerechnet. Kannst du es dir dann noch leisten? Dann musst du schauen, wie ist deine aktuelle persönliche Situation. Also, hast du schon Kinder? Planst du Kinder? Plant ihr Kinder, besser gesagt? Habt ihr noch irgendwelche persönlichen Veränderungen vor euch, wo ihr sagt, okay, wir wollen es beruflich verändern? Will ich noch studieren gehen? Will ich mich beruflich umqualifizieren? Was auch immer. Genau solche Themen muss man halt im Detail besprechen. Und die größte finanzielle Entscheidung im Leben ist es definitiv. Also ich kenne kaum jemanden, der bei einer Immobilie unter 250.000, 300.000 Euro rausgegangen ist. Es gibt einen Fall, da weiß ich, da sind die unter 200.000 Euro gewesen. Das ist aber eine ganz, ganz ländliche Region. Da wissen wir auch, dass nichts mit Steigerung die nächsten Jahre. Das ist wirklich nur zum Wohnen und da passt das auch mit der Rate allem. Aber alle anderen lagen bei weit über 300.000, wenn nicht sogar weit über 300.000 Euro. Bei uns in der Region hier bist du bei 500.000 ungefähr und mehr. So. Wenn du jetzt in München wohnst und in Stuttgart sagst du, es wären 500.000 Schnäppchen, ja, bei euch sind es andere Preise. Deswegen, du musst ja mal gucken, wie ist das Lohngefälle in dem Moment. Also wenn du jetzt sagst, in Stuttgart zum Beispiel, hast du ein Einkommen von, 5.000, 6.000 Euro brutto, da bist du so im guten Mittelfeld, denke ich mal, an der einen oder anderen Stelle. Und bei uns wärst du schon in den oberen 10% vom Lohn hier in der Region. Das heißt, du hast ja immer so ein Lohn- und Preisgefälle in Deutschland. Das musst du natürlich immer in Relation setzen. So. Genau. Was spricht dafür? Lass mich mal einen Punkt sagen, der für eine eigene Immobilie spricht, wenn du drin wohnen würdest. Wenn du drin wohnen würdest, hast du erstmal die Sicherheit, dass dich keiner vor die Tür setzen kann wegen Eigenbedarf. Ja, das ist ein Punkt, den kann man nicht wegdiskutieren. Der ist definitiv da. Auf der anderen Seite hast du jetzt aber so Ketten am Bein für die nächsten 20, 30, 35 Jahre, je nachdem, wie lange du halt planen möchtest. Und du weißt, du hast jeden Monat diese Zwangsrate an die Bank zu zahlen. So, wenn diese Rate irgendwann dich erdrückt, dann hast du irgendwann persönlichen Stress, du hast in der Beziehung, in der Partnerschaft Stress. Und wenn sich die Wege trennen sollten, ich meine, die Scheidungsquote liegt, glaube ich, aktuell bei ihm knapp 40%. Wenn du zu den 40% gehörst, wo eine Scheidung dann laufen würde, dann hast du ein Problem, weil die allermeisten Scheidungen, wo Immobilien drin sind, sind meistens mit einem finanziellen Nachteil verbunden. Deswegen meine klare Empfehlung, wenn ihr wirklich eine Immobilie erwerbt oder erwerbt habt in der Vergangenheit, trefft eine klare Regelung, was passiert im Fall einer Trennung. Das ist bisher immer der Punkt gewesen, wo vieles in die Binsen gegangen ist und da sind manche Personen, die ich kenne, mit mehreren 10.000 Euro finanziellem Schmerzensgeld rausgegangen. An Schulden. Wegen Vorfälligkeit, wegen Kaufpreis, der entsprechend niedrig gewesen ist, weil jemand sagt, okay, ich kaufe oder ich lasse es. Also das muss auf jeden Fall berücksichtigen. So. So viel dazu. Dann war eine spannende Frage. Sollte man mieten oder kaufen? Mieten bietet Flexibilität und weniger direkte Verantwortung? Ja, definitiv. Weil du musst ja sehen, beim Mieten hast du eine Kündigungsfrist in der Regel von 3 Monaten. Das heißt, gibt es eine persönliche Veränderung bei dir, wie die auch mal aussehen mag, hast du 3 Monate Zeit und du bist völlig woanders. Du kannst dich komplett neu orientieren. Wenn du Eigentum hast, was du selbst bewohnst, ist das nicht in 3 Monaten gegessen. Hat alles finanzielle Folgen. Genau, das war das Thema gewesen. So, dann eine spannende Frage noch. Sind Immobilien eine bessere Anlageform als Aktien oder sogar als ETFs oder Kryptowährungen? Ja, teilweise schon. Es kommt wirklich auf die Einzelheiten drauf an. Also, jetzt müssen wir gucken, was hast du für einen Kaufpreis, was finanzierst du bei der Bank, was bringst du aus Eigenkapital rein, wie viel Miete sparst du dir und, und. Also gibt es eine ellenlange Kette. Das wird jetzt hier natürlich komplett den Rahmen sprengen im Podcast und bei YouTube. Nur es gibt viele Kalkulationen, die ich schon gemacht habe, wo ich den Interessenten zeigen musste, hey, wenn ihr bisher weiter Mieter seid und auch eine Steigerung drin habt der Miete, ist die Kapitalanlage trotzdem nach x Jahren überlegen. So, und jetzt müssen wir eines natürlich auch berücksichtigen. Wir werden in Deutschland immer weniger Menschen. Das ist de facto so, weil die Kinder, die nicht da sind, wurden nicht geboren. So, das ist der Fakt. Jetzt geht es ja weiter. Wir haben Demografie. Das heißt, oben haben wir immer mehr Ältere, unten immer weniger Jüngere. Jetzt wird gebaut wie bekloppt. Die Frage ist ja, wer soll denn das alles in den nächsten Jahrzehnten bewohnen? Die Menschen fehlen ja aktuell. Das heißt, es wird da eine Veränderung der Preise wahrscheinlich geben im Markt. Da muss man sehen, hast du noch die Situation, wenn du jetzt die Immobilie kaufst in jungen Jahren. Du bist 30 zum Beispiel. Du gehst jetzt mit 67 in geregelte Altersrente. Dann ist die Immobilie 37 Jahre alt. Eine Immobilie, da packst du nicht mal eine Windel drum wegen Inkontinenz. Nein, du musst die Wände aufreißen, neue Rohre legen, das neue Dach machen. Die Heizungsanlage muss gemacht werden und, und. Das heißt, du musst von Tag 1 an eine Rücklage einbauen. Und wie viele Immobilieneigentümer packen sich jeden Monat oder jedes Jahr eine Rücklage beiseite? Die allerwenigsten. Warum müssen das denn Eigentümergemeinschaften machen, wenn es Eigentumswohnungen sind, wo jeden Monat ein gewisser Betrag umgebucht wird in die sogenannte Instandhaltungsrücklage? Richtig. Damit halt gewisse Investitionen abgefangen werden können. Eigentümer sagen, oh, passiert ja nichts bei mir, das läuft schon alles. Nee, Bullshit. Du musst in deine Kalkulation immer eine Rücklage mit einplanen. Leider sehe ich das, liebe Banken, bei euch nie in den Kalkulationen. Da wird immer nur gesagt, es entfällt die Miete, die Nebenkosten kommen, bababab. Aber wo, liebe Banken und liebe Finanzberater, wo ist denn da immer eine Rücklage eingeplant? Kann man natürlich jetzt sagen, wenn man es einbauen würde, würde vielleicht der Kunde abspringen, er macht es nicht, sei es drum. Und jetzt kommt der eigentliche Fakt. Jetzt ist die Immobilie 37 Jahre alt. Du musst jetzt wieder neu finanzieren. Welche Bank gibt dir jetzt mit 67 Jahren noch einen Kredit? Nach den aktuellen Richtlinien, nach meinem Kenntnisstand, darf die Bank dir sogar gar keinen Kredit geben, wenn die Rente nicht in ausreichender Höhe vorhanden ist. Kannst du eine ausreichende Rente aufbauen? Jetzt sagen natürlich viele, ja, die Immobilie, mein Eigenheim, ist ja eine Altersvorsorge. Bullshit. Sie ist eine Belastung. Warum ist deine Immobilie eine Belastung im Alter? Wie ich gerade schon sagte, du musst ja wieder investieren. Zweitens, du hast weitere Nebenkosten. Jetzt kommt der nächste Punkt. Viele ältere Kunden von mir sagen gerade, wir wollen die Immobilie gerne verkaufen, weil wir müssen auch den ganzen Quatsch hier instand halten. Den Garten, die obere Etage, wo vielleicht die Kinder mal gelebt haben, die sind ausgezogen, kommen vielleicht mal 1-2 Mal im Jahr zu Besuch ins Gästezimmer. Das heißt, viele Personen 60 plus wollen sich gerade von Immobilien trennen oder auch 70 plus, weil sie sagen, wir können und wollen es nicht mehr unterhalten, vom Aufwand her. So, in welcher Situation bist du später? Und jetzt musst du die Vergleichsrechnung machen mit der Kapitalanlage. Und glaub mir eins, das ist für viele ein Aha-Moment gewesen in den letzten Jahren, in den Beratungen, wo ich das mit denen durchgegangen bin. Die sagen, krass, hätten wir gar nicht gedacht, dass so wenige 100 Euro im Monat diesen Effekt später haben. Und die Immobilie wird da faktisch nicht mehr wert, sondern nur der Grund und Boden. Die Immobilie oben wird da faktisch weniger wert, weil sie abgenutzt wird und auch älter wird, so gesehen. So, deswegen, also ich bin ein Freund der Kapitalanlage. Immobilie, ja, kannst du machen, musst du nicht machen. So, beim Gucken, genau, das war noch ein Hinweis, der auch kam. Allerdings sind natürlich auch Immobilien weniger liquide. Das Geld ist im wahrsten Sinne des Wortes in Steinen angelegt. Ist das sinnvoll, ja oder nein? Ganz ehrlich, Sinn kann nicht gefunden, Sinn muss gegeben werden. Ob das jetzt gut ist oder nicht, das obliegt jetzt jedem selber. Aber für mich gilt die Ratio in dem Moment. So, wenn ich eine beratende Position habe, sehe ich es immer für mich rational und nicht emotional. Deswegen kann ich dir auch nur raten, wenn du in der Situation bist, dass du sagst, du möchtest gerne in Immobilien investieren zur Eigennutzung, hol dir bitte immer jemand Neutrales an die Seite, der mit dir rechnen kann. Und geh nicht zu jemandem bei der Bank oder zum Finanzierungsberater, der am Ende verdient, wenn er dir das verkauft, die Finanzierung oder die Immobilie oder im schlimmsten Fall sogar beides. Ich will jetzt niemanden als Immobilienmakler, als Finanzierungsmittler oder wen auch immer hier angreifen. Aber ich sehe leider häufig so viele Fehler in den Beratungen nach meinem Dafürhalten, in den Kalkulationen, dass ich sagen muss, das ist ja teilweise schon wissentliche Falschberatung, die im Moment was passiert. So. Und jetzt müssen wir einen Schwenk machen zu einem Thema. Wenn du jetzt sagst, du möchtest Immobilieninvestor werden und sagst, ich möchte mehrere Objekte, Einheiten bauen, kaufen, um dann zu vermieten, ganz ehrlich, dann sieht die Welt schon ganz anders aus. Weil dann zahlt ja jemand anders für dich das Ganze ab. Und ja, auch das hat sich natürlich jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren geändert, nachdem die Niedrigzinsphase, wo du für 0,x, 1,x finanzieren konntest, sind die Kalkulationen inzwischen schon anders. Nur wir wissen auch nicht als Investor, was in den nächsten Jahren auf uns in Deutschland noch zukommt, mit diesen ganzen Sanierungsgesetzen und was da alles noch so kommen wird. Also ich habe da für mich als Investor eine gespaltene Meinung zu. Ja, Immobilien sind eine tolle Sache, wenn die Objekte richtig sind. Richtig heißt, richtiger Kaufpreis, richtiger Standort, richtige Mieter und richtige Finanzierung. Wenn du diese vier Punkte hast, dann kannst du als Investor durchaus viele, viele Euros daran verdienen. Wenn du es falsch machst, kann ich das viele, viele Euros kosten. Und deswegen ist auch als Investor wichtig, von außen jemanden reinzuholen. Ich habe gerade einen Kunden als Immobilieninvestor, den ich auch gerade begleite, zwei sind sogar, wo ich jetzt gerade einmal jemanden komplett begleite bei Prozessen im Hintergrund als externer Part. Und bei einem stehe ich jetzt gerade dabei, dass wir hier einen Exit machen in dem Moment, auf der unternehmerischen Ebene als Berater. So, das heißt also, ich bekomme aus jeglichen Beratungen doch immer sehr viel auch mit, was ich dann in anderen Beratungen ansetzen kann. Das heißt, von Fall zu Fall werde ich immer ein bisschen schlauer, bekomme immer andere Sichtweisen aufgezeigt und kann dir halt sagen, du musst grundsätzlich differenzieren, bist du Eigennutzer oder bist du Investor? Als Eigennutzer hast du die wesentliche Aufgabe, deine finanzielle Existenz nicht aufs Spiel zu setzen, deine persönliche Existenz nicht und vor allem auch dir nicht diesen finanziellen, sozialen und gesellschaftlichen Druck auszusetzen, weil ich sehe das sehr, sehr häufig bereits gesagt, dass viele hier einfach hingehen und sagen, ich kaufe eine Immobilie, so what, was soll's, und am Ende schaufeln sich ihr eigenes Geldgrab. Deswegen, eingangs auch gesagt, Goldgrube oder Geldgrab. Geldgrab ist es, wenn du es wirklich falsch aufbaust, als Eigennutzer, auch als Investor natürlich, aber Goldgrube durchaus, wenn du mit dem richtigen Berater arbeitest, wenn du alle Faktoren richtig berücksichtigst und für dich das Beste und Optimalste rausholst. Ich hoffe, du konntest heute für dich zum Thema Immobilien einiges mitnehmen. Wie gesagt, ich bin kein Immobilienmakler. Ich hatte mal eine Zulassung als Immobilienmakler. Ich hatte auch eine Zulassung für Finanzierungsvermittlungen und so weiter. Und für mich ist es nur wichtig, man kann alles im Leben rechnen, alles mit einem Taschenrechner. Mehr braucht man nicht. Weil das Schöne, 1 plus 1 ist immer 2, egal in welcher Situation. Eine Immobilienfinanzierung ist nichts anderes als ein Sparplan und so weiter und so weiter. Das würde aber jetzt hier den Rahmen sprengen, euch das alles zu erläutern. Wenn das jetzt für dich spannend war, würde ich mich natürlich freuen, wenn du sagst, Daumen hoch, gefällt mir. Würde mich auch sehr freuen, wenn du diese Podcast-Folge entsprechend abonnierst, wenn du sie teilst in deinem Umfeld, wenn du den Kanal abonnierst, also YouTube-Kanal oder den Podcast entsprechend abonnierst und vor allem auch gerne teilen sie deinem Umfeld mit Familie, Freunden, Bekannten im Social Media, wo auch immer, dass möglichst viele Menschen davon erfahren, dass es hier sehr, sehr wertvollen Content gibt. So, das soll es heute gewesen sein. Ich wünsche dir eine gesunde, erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Montag. Dein Sven Stopka.